Ja, ihr Lieben, ich denke mal, den meisten von euch ist es noch vor Augen und Ohren, was für ein tolles Wort über diesem Jahr 2017 steht. Hesekiel 36, Vers 26, wo Gott eigentlich ursprünglich zu seinem Volk des Eigentums sagt, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in dieses Herz hineingeben. Und das ist irgendwie gut, richtig gut, sich das mal wieder klarzumachen, was für eine grundsätzliche, so eine Runderneuerung Gott eigentlich immer im Sinn hat. Weil er genau weiß, in alten Formen und in alten Wegen und in alten Bahnen da irgendwas dazu zu tun, um was zu verbessern, das geht einfach nicht. Gott weiß es viel besser als wir, dass manche Dinge einfach mal so ausgetauscht werden müssen. Und er sagt ja weiter zu dem Propheten Hesekiel, er nimmt das steinerne Herz aus dem Körper raus, sehr plakativ, das steinerne Herz, dieses harte, unbewegliche, ungehorsame Herz raus und er tut ein fleischernes Herz hinein und das füllt er mit seinem Geist. Ich möchte anknüpfen an dieser Stelle heute Morgen. Ich habe vor, in der nächsten Zeit auch vor allem über Anbetung zu sprechen, auch dass wir sonntags uns Gedanken machen, was ist eigentlich Anbetung in den verschiedenen Facetten. Und ich wollte damit eigentlich heute schon anfangen, aber ich wurde dahin gedrängt, noch was anderes dem vorauszuschicken. Und ihr werdet dann am Ende sicher verstanden haben, warum das so notwendig ist. Also wir nehmen nochmal diesen Gedanken von dem neuen Herzen und dem neuen Geist. Das ist einfach eine Tatsache und wir haben uns ja überlegt gemeinsam, dass das ein Trainingsauftrag beinhaltet. Neues Herz ist nicht einfach neues Herz und dann mache ich genauso weiter wie bisher, sondern das bedeutet, auf dieses Herz reagiert der Körper, mit diesem Herzen muss ich ganz anders umgehen als mit dem steinernen Herzen, was vorher in mir war. Die meisten von euch haben auch gegenwärtig, dass wir uns als Gemeinde so in diesen Visionsgedanken so ausgedrückt haben. Es geht uns vor allem um Anbetung Gottes, es geht um Versöhnung, Gemeinschaft, die Zugehörigkeit und es geht um Wachstum und Leben im dritten Schritt. Und das ist alles richtig gut, wenn man das erkannt hat und denkt, ja genau, wir wollen Schwerpunkt Anbetung haben, toll, wir wollen den Schwerpunkt einer richtig tollen Gemeinschaft haben. So jeder soll dem anderen richtig von Herzen zugewandt sein und es soll Versöhnung geschehen, denn wir haben den Geist der Versöhnung und nicht den Geist der Zwietracht. Und es soll Wachstum und Leben geschehen, das hier oben alles zu bewegen, das ist alles super. Und jeder sagt bestimmt, ja genau, das wollen wir. Und trotzdem merken wir, ich glaube, wir merken das alle oder wir spüren, dass das irgendwie nicht so richtig voran will. Irgendwie merkt man, da wird was blockiert. Abgesehen davon, dass der Widersacher Gottes absolut daran interessiert ist, das auseinanderzukriegen, was Gott zusammen tun will, gar keine Frage. Aber ich möchte dem nicht zu viel Ehre geben, ihr Lieben, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wir haben einen Gott, der allmächtig ist, der über allem steht und der mit einem Schnipp, mit einem Wimpernschlag die Dinge regeln kann. Also bitte tut euch selber den Gefallen und nicht zu viel Gewicht darauf legen, oh böse, da ist ja auch der Feind, der will das ja auch alles verhindern. Nein, 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 nein. Wenn du an Christus glaubst, dann hast du den Geist der Versöhnung in dir. Dann hast du den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit in dir. Und mit diesem Geist Gottes vermagst du alles zu tun. So dürfen wir tatsächlich da ein bisschen genauer hingucken, warum ist es so für uns als Gemeinde? Ich erlebe das an ganz vielen Stellen so im Gemeindeleben, dass das noch nicht so richtig klappt, dass man sich wirklich von Herzen einander zuwendet. Und das ist ja hier so unsere Testphase in der Gemeinde. Eigentlich ist es ja gedacht, dass wir als christusgläubige Menschen uns den Menschen der Gesellschaft zuwenden. Und zwar nicht nur eben so, naja, muss ich ja und ich muss ja Zeugnis geben und ich, von Herzen. Und das ist ein super Trainingsfeld hier unter uns. Es will irgendwie einfach nicht gelingen, diese echte Herzenskultur zu entwickeln. Stattdessen, und das werden viele von euch auch ständig erleben, sind wir so drauf, dass wir beklagen, wir sind verletzt, wir fordern jetzt Liebe gefälligst mal und erweise mir gefälligst mal Respekt. Das funktioniert nie. Diese innere fordernde Haltung, und ich glaube, jeder von uns kennt das, jeder von uns, wo wir an unseren Frustgrenzen angekommen sind, denken wir, Menschenskind, schlag doch mal die Bibel auf, da steht doch drin, wie du dich jetzt verhalten musst. Ich möchte mit euch heute Morgen mal ein bisschen im ersten Johannesbrief stöbern. Ich nehme mal einen Vers voraus, wenn ihr so freundlich seid und die Folie da mal anschlagt. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10. Das möchte ich uns nochmal so richtig eindringlich ins Herz schreiben heute Morgen. Ihr Lieben, darin besteht die Liebe. Doppelpunkt. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Es besteht die Liebe nicht darin, dass wir uns gegenseitig damit, bin ja ein bisschen locker jetzt, ja, ein bisschen nerven, sagen jetzt, du musst mich lieben, guck mal in die Bibel, du musst mich lieben, du musst mich lieben. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir zuerst geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ich bin ganz begeistert, dass wir heute Morgen so viele Lieder gesungen haben, die genau das beinhalten. Diese unfassbare Liebe Gottes, die er für jeden einzelnen Menschen hat, auch über diese Gemeindegrenzen hinaus. Gott hat die Welt so sehr geliebt, so sehr und liebt sie immer noch so sehr, dass er für die Menschen dieser Welt seinen einzigen Sohn gibt. Ich stelle mal eine These auf. Ich bin davon überzeugt, dass fast alle unsere Probleme im geistlichen und im zwischenmenschlichen Bereich da sind, weil wir uns von Gott nicht lieben lassen. Lasst euch das mal ein bisschen auf der Zunge zergehen. Alles Kantige, alles Kratzbürstige, alles Einfordernde, alles, was sich selber sieht und nicht den anderen. Ich bin fest davon überzeugt, hat den Grund darin, dass ich selber nicht, und ich beziehe mich voll mit ein, ihr Lieben, dass ich selber nicht satt bin von der Liebe Gottes. Jeder kann nur geben, was er hat. Ist gar keine Frage. Übrigens, wir erwarten oft mehr von dem anderen zu geben, als er hat. Aber Gott erwartet das nie. Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Er sagt nicht, segne du schon mal und dann fordere mich mal ein bisschen heraus und wenn ich denke, ja, ist gut, reicht, dann gebe ich dir zurück. Erst kommt der Zuspruch, dann der Anspruch. Auch da müssen wir, vor allem als Gemeinde, glaube ich, ganz massiv umdenken. Wir müssen umdenken, wir müssen lernen, wie Gott zu denken. Fast alle Probleme im geistlichen und zwischenmenschlichen Bereich sind da, weil wir uns von Gott nicht lieben lassen. Ich erinnere mal so ein bisschen an die Predigt von Thorsten Moll kurz vor Weihnachten. Er hatte einen ähnlichen Tenor und hat auch nochmal ganz extrem eindrücklich ausgeführt, wie das auch einen ganz starken Zusammenhang hat, sich an die Ordnungen Gottes zu halten. Dass nicht ein Ordnungsgerüst da ist, ein starres Gerüst, was total einengt und richtig wehtut und daraufhin Gott mit uns was anfangen kann, sondern auch diese Ordnungen Gottes werden übrigens auch in diesem Bild von dem neuen Herz und dem neuen Geist im Herzen eingepflanzt und aus Liebe zum Herrn eingehalten. Aus Liebe zum Herrn und zu dir selbst übrigens. Das darf durchaus auch vorkommen. Also, wir gucken da mal ein bisschen genauer hin. Die Probleme, die auftauchen, wenn ein Volk, ein Mensch sich von Gott nicht wirklich lieben lässt. Ich mache mal einen großen Schwenk, zum Beispiel Israel. Und es tut uns gut, wenn wir da immer wieder mal Parallelen ziehen. Es gibt eine lange und schmerzhafte Geschichte mit diesem Volk des Eigentums. Auch schmerzhaft für Gott, bis auf den heutigen Tag. Unglaublich schmerzhaft für Gott. Er hat sich dieses Volk ausgesucht, hat gesagt, das ist mein Augapfel. Wer diesen Augapfel antastet und das auch bis auf den heutigen Tag, so wer diesen Augapfel antastet, der kriegt es mit mir zu tun. Und das ist nicht Geschichte, ihr Lieben. Das ist immer noch so. Was Gott einmal sagt, das hält er. Immer wieder könnt ihr lesen im Alten Testament, wie Gott zu seinem Volk spricht und sagt, ich wollte doch ihr Vater sein. Also richtig verzweifelt ringt. Er wollte sich offenbaren als Vater und dieses Volk unter seine Fittiche nehmen. Und es ist ein total interessantes, aber ich finde auch erschreckendes Phänomen, dass sie, gut, es hat auch Ursachen, die uns Paulus im Römerbrief erklärt, aber tatsächlich bis auf den heutigen Tag ihre Erwählung nicht annehmen oder auch nicht annehmen wollen. Ich habe in so einem Fernsehinterview mal gehört, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das stand, jedenfalls sagte ein Mensch aus dem 21. Jahrhundert, dass das eigentlich ganz schön nerven würde und es würde ihnen ja vielleicht deutlich besser gehen, wenn sie nicht das auserwählte Volk Gottes wären. Also so mal vom Lebensgefühl her kann man das total nachvollziehen. Aber das ist eine plakative Aussage und ich glaube nicht, dass das eine einzelne Person war. Sie können aus verschiedenen Gründen, die Bibel sagt uns, Gott hat ihnen eine Decke aufs Herz gegeben, hat das Herz verstockt, eine Decke auf die Augen, das Herz verstockt, damit die Vollzahl der Menschen außerhalb des Judentums erstmal zum Glauben kommen und dann die Juden zum Glauben kommen. Das hat geistliche Zusammenhänge, aber dennoch gibt es auch einen realen Zusammenhang, dass sie sich unglaublich schwer damit tun, diese Erwählung anzunehmen. Und das hat damit zu tun, dass sie sich nicht lieben lassen als erwähltes Volk. Und ich denke mal, vieles, was sie tun, tun sie ohne das Bewusstsein, Gottes erwähltes Volk zu sein. Und sie kämpfen mit eigener Kraft um ihre Existenz, sie kämpfen politisch und sie tun Dinge, wo man nicht überall Ja und Amen zu sagen kann. Das dürfen wir ruhig mal so sagen, auch wenn wir als Christen es total wichtig ist, für uns zu Israel zu stehen. Das ist gar keine Frage. Und doch ist jenseits von diesem Gedanken oder jenseits von dem, dass sie gar nicht das Gefühl haben, sie sind Gottes erwähltes Volk, da geschehen einige Dinge, die Stress machen, richtig Stress machen. Wahrscheinlich haben die meisten von euch mitgekriegt, dass es vor einer Woche diese Konferenz in Paris gab. Eine politische Idee, den nahöstlichen Bereich zu befrieden, also rein menschlich. Einfach mal eine politische Idee, wie kann man da Frieden reinbringen, indem man einfach sagt, so das jetzt ihr, das ihr. Alle Christen laufen natürlich völlig amok und sagen, das geht gar nicht. Auserwähltes Volk, ein bestimmtes Land hat Gott ihnen auch zugedacht und das ist auch so, auch das ist so bis auf den heutigen Tag. Und wir haben in einer kleinen Gruppe zusammen gebetet, sehr intensiv gebetet für diese Konferenz. Und es kam auch dieser Impuls in dieser Gruppe beim Beten, dass wir dafür beten, dass das jüdische Volk seine Erwählung ergreift. Und dass sie damit eine Souveränität haben im Weltgeschehen und damit auch eine Sicherheit, eine innere Ruhe und Sicherheit haben, dass sie keine Angst haben müssen, dass ihnen wieder der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Denn Gott hat das Land verheißen, in dem sie leben. Er hat sogar noch mehr verheißen als das Land, in dem sie leben. Und sie können sich darauf gründen und darauf berufen. Es war ein interessanter Impuls, dass sie ihre Erwählung wieder ergreifen. Und wenn ihr ab und zu mal dran denkt, für Israel zu beten, ich glaube, es ist ein sehr guter Gedanke, dass einfach diese Beziehung zwischen Gott und seinem Volk wiederhergestellt wird. Im 5. Mose lesen wir so als Gründung, nämlich so die Initialzündung, warum hat Gott sich Israel ausgesucht? Und wir können das gleich übertragen auf darauf, warum hat sich Gott das neutestamentliche Volk Gottes ausgesucht. Im 5. Mose 7, Vers 7 lesen wir, nicht hat euch der Herr, euch Israel, der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und da haben wir diesen Schlüssel. In der Erwählung ist diese völlig unerklärliche Liebe Gottes zu einem bestimmten Volk, zu einem bestimmten Stamm von Menschen. Und aus dieser Erwählung, aus dieser Liebe soll eigentlich das Heil für die Menschheit entwickelt werden. Wir schwenken mal zu den christusgläubigen Menschen im Neuen Bund, das neutestamentliche Volk Gottes. Da dürfen wir uns mal fragen heute Morgen, geht denn der Segen, den Gott für dieses Volk hat, geht denn der voll auf? Oder erkennen wir uns auch in dem wieder, so wie das alttestamentliche Volk, dass sie kämpfen und machen und tun und ihre eigenen politischen Dinge da zurechtbiegen und auch mal richtig bis an die Zähne bewaffnet loslegen? Ich finde, das gibt ganz schön viele Parallelen. Oder vielleicht nur bei mir, vielleicht ja bei euch gar nicht. Ich finde, es gibt ganz schön viele Parallelen. Und da ist tatsächlich diese Frage: Lassen wir uns lieben von Gott. Lassen wir uns lieben. Und ich möchte genau zu diesem Thema jetzt mal in einen Abschnitt im ersten Johannesbrief gucken mit euch. Ein bisschen ein paar Gedanken voraus zum ersten Johannesbrief. Der ist geschrieben worden zu einer Zeit, wo schon die zweite Generation Gemeinde gebaut hat. Und das ist total frappierend, dass Gemeinde zu der Zeit schon eigentlich genau dieselben Reibungsflächen und Probleme hatte wie heute. Johannes schreibt vor allem, das ist bei uns nicht, Gott sei Dank, im Augenblick nicht so relevant, Johannes schreibt vor allem, weil Irrlehren die Gemeinde umtrieben, vor allem philosophische, im griechischen Kontext könnt ihr euch gut vorstellen, philosophische Irrlehren. Alles, was philosophisch ist, müssen wir verstehen und wir sind sehr griechisch geprägt, ihr Lieben, das ist uns überhaupt nicht fremd. Griechisch-philosophisch, alles, was philosophisch ist, geht nicht ins Herz. Alles, was philosophisch ist, sind Gedankenkonstrukte, manchmal so abgehoben, dass der normale Mensch die gar nicht mehr verstehen kann. Nur der gebildete, intelligente, geistig aktive Mensch kann das verstehen. Und das ist aber so subtil, so feinsinnig, dass es sich einschleicht in das Denken der Menschen. Es schleicht sich ein und es fühlt sich irgendwie so an, also das eigentlich edle Denken ist ja das philosophische Denken. Mitnichten, das stimmt nicht. Das einzig edle Denken ist das Denken, was dem Wort Gottes entspricht und dem Evangelium, der frohen Botschaft entspricht. Das ist das einzig edle, wenn auch für manchen recht naive Denken. Ja? Das wird ja manchmal den Christen unterstellt, oh, das ist ja so naiv, dass ihr glaubt, Gott schuf in 6 Tagen die Welt. Nein, es ist nicht naiv. Es ist eine Wahrheit, die jedem Menschen, egal wo er herkommt, egal was er für eine Konstitution hat, egal ob er ein schlauer oder nicht so schlauer, ein behinderter oder ein nicht behinderter Mensch ist, jeder Mensch kann das verstehen und das ist der Plan. Also Johannes hatte zu kämpfen mit diesen Irrlehren, mit diesen Gedankengebäuden. Er hat immer die Schwerpunkte in seinen Schriften gehabt von der Liebe, die Gott den Menschen entgegenbringt und von dem Auftrag Jesu, dass Jesus den Vater offenbart. Liebe und Vater, das hat unmittelbaren Zusammenhang und er hat einen starken Schwerpunkt da drin, wahrscheinlich auch als Person, als Jünger einen starken Schwerpunkt gehabt. Zum Beispiel lesen wir im 1. Johannes, im 1. Kapitel, wer sein Wort hält, Gottes Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Das ist wieder dieser Aspekt mit dem neuen Herz, dem neuen Geist, der die Ordnungen da imprägniert sozusagen da drin. In dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. In Vers 13, 14 schreibt er verschiedenen Generationen, ihr kennt den, der von Anfang an ist und ihr kennt den Vater. Ihr wisst eigentlich schon alles in eurem Kopf, aber das muss ins Herz. Und er schreibt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Ausrufezeichen. Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, den Menschen, die an Christus glauben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und weiter in Vers 16 schreibt er, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Daran haben wir sie erkannt, die Liebe. Die ist nicht irgendwie eine theoretische Größe, die steht nicht da irgendwo im Himmel oder am sonnigen Himmel, am blauen Himmel. Er selbst kann bezeugen aus erster Hand, dass er im Umgang mit dem fleischgewordenen Sohn Gottes, mit dem Jesus von Nazareth, die Liebe Gottes erkannt hat, zum Anfassen. Das schreibt er an einer anderen Stelle mal sehr eindrücklich. Wir konnten ihn anfassen, wir konnten ihm die Hand geben, wir haben das Leben mit ihm geteilt. Also die ganze Ausführung bis dahin, zu dem Abschnitt, zu dem wir gleich kommen, hat den Tenor, Christus hat versöhnt und er hat aus Liebe sein Leben gelassen. Nicht, weil es ihm jemand, er sagt selbst, nicht, weil es mir jemand gesagt hätte und auch die Engel hätten das verhindern können, so sagt er ja auch, ich könnte die Heerscharen, die himmlischen Heerscharen zu Hilfe rufen und sie würden mich rausreißen, sagt er im Verhör, aber er tut es nicht, er lässt freiwillig sein Leben, denn er sagt, niemand kann mir mein Leben nehmen, wenn Gott es nicht will und wenn ich es nicht will. Er lässt freiwillig sein Leben. Johannes hat auch diesen Tenor, dass wir herausgefordert sind, ihm zuliebe nicht zu sündigen. Das will ich heute nicht thematisieren, aber es ist ein großer Abschnitt im 1. Johannesbrief. Immer wieder dieser Appell, ihm zuliebe nicht Dinge zu tun, die von Gott getrennt sind und die uns von Gott trennen. Ihm zuliebe. Und er hat auch einen starken Tenor da drin, wir sollen einander lieben. Die Bruderliebe hat ein ganz, ganz großes Gewicht in diesem Brief. Immer wieder. Ihr liebt einander, wie er euch geliebt hat. Also die hatten offensichtlich wirklich schon damals auch ein Problem mit Bruderliebe und mit dieser herzlichen Zuwendung zueinander. Ich lese mal den 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und dann kommt unser Vers, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt, seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Und dann beschreibt er das noch ein bisschen, führt das noch ein bisschen aus, wie das aus diesem Input sozusagen, Gottes Liebe, das wieder rausgeht aus uns zum Nächsten. Und dann schreibt er weiter, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Er baut ein in diesen Text, dass niemand diese Liebe machen kann. Die kann man nicht einfach produzieren, auch nicht mit diesem Verstandesbewusstsein, Gott liebt mich, Gott liebt mich, Gott liebt mich, ich muss jetzt auch lieben. Da wird nichts passieren. Gott hat den Geist in uns gegeben. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist und in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und dann beschreibt er noch mal kurz, nimmt er noch einen Schwenk auf das Leben in dieser Welt, was arg bedrängt ist, was auch von Furcht bedrängt ist. Gott ist die Liebe, sagt er vorher, und wer in der Liebe bleibt, dieses Bleiben in dem, was Gott gemacht hat in dir, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und Vers 19 dann lesen wir, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und ihr Lieben, das ist übrigens die erste Liebe, von der wir reden. Kehrt zurück zur ersten Liebe. Da tickert in uns immer, oh ja, jetzt muss ich genauso leidenschaftlich lieben wie am Anfang, als ich Jesus kennengelernt habe. So, da, in diese Leidenschaft muss ich wieder rein. Das Zurückkehren zur ersten Liebe heißt, sich darauf besinnen, er hat mich zuerst geliebt und ich darf reagieren auf ihn. Bruderliebe kann man nicht machen, schreibt auch hier Johannes. In Gott bleiben, in Christus bleiben und Gott gibt uns auch noch den Geist, seinen Geist in unser Herz. Und wenn wir im Galaterbrief lesen, was so die Frucht ist von dem Geist, der in unseren Herzen wohnt, dann ist das Liebe, Treue, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Friede, Freude, all diese Dinge, die der Mensch nicht produzieren kann. Das heißt, nochmal wieder neu, alles, was Gott möchte, alles, was Gott sich von uns wünscht, was er als von dem Gegenüber Mensch sich wünscht, da gibt er einen großen Vorschub ins Herz. Und er hat sich darauf festgelegt, dass wir diese Geschenke, diesen Vorschub, all das, was er sozusagen als Vorleistung gibt, dass wir es wollen. Wenn du es nicht willst, wird die Liebe nicht fließen. Das ist wie beim Heiraten. Du musst einfach nur sagen, ja, ich will. Und dann kommt die Liebe Gottes in dein Herz. Der Geist Gottes kommt in dein Herz. Er füllt dich bis zum Überfließen. Und du bist selber satt und aus dieser Sättigung kannst du geben, kannst du dich mitteilen. Lass dich lieben. Ganz konkret für uns jetzt hier als Gemeinde, da möchte ich praktisch werden an dieser Stelle. Wo sind die Blockaden? Das mag jeder Einzelne für sich mal rauskriegen können. Und ich möchte euch ermutigen, fragt Gott mal. Jeder Einzelne, das ist bestimmt total verschieden. Ich greife gleich mal drei Punkte raus, von denen ich meine, dass das auf einige zutrifft. Wo sind die Blockaden, dass wir uns einfach nicht lieben lassen? Das Erste beantwortet Johannes eigentlich schon fast selber. Das Erste ist meinem Eindruck nach Furcht. Furcht vor Gott, Furcht vor sich selbst. Furcht, die Kontrolle abzulegen, Furcht vor dem Gegenüber. Und es ist ein wunderbarer Ausdruck auch in diesem Brief, in dem vierten Kapitel. Furcht ist nicht in der Liebe, schreibt Johannes, sondern die vollkommene Liebe, nämlich die Liebe Gottes, die jedem von uns zur Verfügung steht, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Furcht wird ausgetrieben von der Liebe Gottes. Und auch da ist wieder dieser Schlüssel, ich muss sie aus mir raustreiben lassen wollen. Ich kann sagen, ja gut, habe ich verstanden, trotzdem, nee, da will ich Kontrolle behalten, da will ich Dinge festhalten, die mir berechenbar erscheinen, wie auch immer, das ist völlig paradox, aber manchmal ist dieses Gerüst von Furcht um uns rum, das hat auch irgendwie so eine ganz merkwürdige Berechenbarkeit. Da weiß ich, auf was ich mich einlasse und weiter gehe ich eben nicht. Furcht mag eine Blockade sein, auch hier in unseren Reihen. Ein zweiter großer Bereich, der uns hindert, uns lieben zu lassen, sind Verletzungen. Ich hatte zu diesem Impuls, zu dieser Idee, hatte ich ein Bild vor Augen. Ein fleischernes Herz, tatsächlich ein ausgetauschtes Herz, keins mehr aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Das war durchbohrt, kreuz und quer, von Dornen. Und zwar so richtig durch die Wände durch. Wie ihr kennt so ein Zaubertrick, ja, wo sich eine Person in so einen Kasten legt und dann wird die mit Schwertern durchbohrt. Ich weiß immer noch nicht, wie der Trick funktioniert, aber man stellt sich vor, okay, das geht kreuz und quer und diagonal durch die Person durch. So sah dieses Herz aus, aber wirklich mit Dornen komplett durchbohrt und durchzogen. Und das war so, dass in diesem fleischernen Herzen, in diesem pulsierenden Herzen, jeder Pulsschlag schmerzte, was nachvollziehbar ist. Immer wenn sich das Herz bewegt, schmerzen diese Dornen. Und die Personen, denen so ein Herz gehört, die sagen bloß nicht noch mehr leben, damit das Herz nicht kräftiger schlägt. Halt es bloß ruhig, halt es bloß in irgendeiner Form von Starre, damit der Schmerz nicht größer wird. Und ich glaube, das betrifft viele hier unter uns. Verletzungen. Verletzungen, die nicht zuerst in irgendwelcher Kommunikation behandelt werden können, sondern da erstmal Gott rein kann. Und Gott ist so, dass er sehr gezielt solche Dinge aus dem Herzen rausnimmt. Das ist nicht absolut schmerzfrei, aber es macht so wenig Schmerz wie möglich. Darauf kannst du dich, so wenig Schmerz wie nötig, darauf kannst du dich verlassen. Verletzungen. Das sind Erfahrungen im Natürlichen, auch hier im Miteinander, muss nicht nur aus dem Gemeindekontext kommen, kann auch so von außen kommen. Oder aus der Familiengeschichte. Das sind Mauern, Festlegungen, die man so im Laufe seines Lebens aufgebaut hat, hinter denen man sich so ganz gut fühlt. Und so die meisten Dinge laufen damit auch ganz gut, aber nicht das, was Gott mit seiner Gemeinde vorhat. Wo das Herz sich ganz öffnen soll, auch für Menschen und auch füreinander. Und ein Herz, was dadurch auch verletzlich wird, weil es von der Liebe Gottes gefüllt ist und inspiriert wird, auch durch Gott, das ist natürlich verletzlich und wir wollen uns nicht nochmal verletzlich machen. Die zweite Blockade, erste Furcht, die zweite Blockade sind Verletzungen, ganz konkret. Und die dritte, ich empfinde das ganz stark seit einigen Wochen, die dritte Blockade, auch hier in unseren Reihen, ist Autonomie. Autonomie kommt von Autonomos. Sich selbst Gesetz sein. Das gibt eine fromme Verpackung von Autonomie. Das ist der Herr und ich und das, was die anderen sagen, kümmert mich nicht. Ich glaube, dass es einige betrifft, ich sage das völlig wertfrei, ich sage das nicht, ihr müsst jetzt aber, sondern einfach nur, um zu identifizieren, wo sind die Blockaden, dass wir uns durch die gefüllt mit der Liebe Gottes einander nicht wirklich zuwenden. Das hat damit zu tun, unter dem Stichwort Autonomie, dass man seine Eigenständigkeit nicht aufgeben will. Dass man einfach weiß, Mensch, der eine sagt dies, der andere das. So, ich mache das jetzt mal für mich klar, was ich meine und denke. Und ich bin jetzt in dieser Richtung unterwegs und alles andere ist mir dann auch egal. Gott hat Gemeinde so gedacht und das ist eigentlich eine Zumutung, ihr Lieben, das ist eigentlich eine Zumutung. Gemeinde ist ja so ein Netzwerk von Leuten, die sich das Netzwerk, also die sich die Leute nicht ausgesucht haben. Es ist einfach eine unfassbare Verschiedenartigkeit da drin und Reibflächen ohne Ende sind vorprogrammiert in dieser Verschiedenartigkeit. Aber genau das ist der Plan. Genau das ist der Plan, an diesen Stellen mit Respekt und Liebe, auch wirklich mit der Liebe Gottes, und nur so kann man manchmal damit umgehen, in Respekt und Wertschätzung miteinander umzugehen. So hat er es gedacht. Und das ist tatsächlich dann so extraordinär, wenn das klappt, dass daran dann tatsächlich der Rest der Menschheit erkennen kann, wow, meine Güte, die passen ja eigentlich überhaupt nicht zusammen. Aber wie die miteinander umgehen, das ist ja der Hammer. Das ist schon eine ganz natürliche Schlussfolgerung, dass Menschen das sehen, das ist der Wahnsinn. Eigentlich so von der Kultur her oder von ihrem Werdegang oder von ihren natürlichen Persönlichkeitsprofilen her würden sie nicht zusammenpassen, aber sie ordnen sich ein in dieses Bild vom Leib Christi, jeder an seinem Platz, Christus das Haupt. Und wenn wir das wissen und wieder neu so auf unser Herz nehmen, dann wissen wir Autonomie, ich selbst, ich und der Herr oder der Herr und ich im besten Fall. Das ist nicht so gedacht. Das muss weg aus Gemeinde. Es gibt einen wichtigen Schlüssel für zum Beispiel für Berufungsfindung, einen extrem wichtigen Schlüssel, ist erfahrungswert. Also Gott wird immer zu dir zuerst sprechen, wenn er eine Berufung für dich hat. Da kannst du sicher sein, weil der Geist Gottes ist in dir und Gott spricht zu dir. Du darfst hören, empfangen, du darfst, meistens hat es mit deinen natürlichen Begabungen zu tun, denn so die beste Motivation, um eine Berufung zu leben, ist Begeisterung. Ja, das kann ich, das möchte ich, da habe ich Freude dran. Gott weiß es doch. Er wird dich ansprechen. Gott ist ein Zeuge, der Geist Gottes, der Berufung ausspricht. Du bist der zweite Zeuge, der die Berufung empfängt. Und dann gibt es einen unablässlichen dritten Zeugen. Das ist nämlich der Rat der Frommen. Das ist der Rat der Menschen um dich herum. Die sagen, ja, ja, das können wir sehen. Super. Oder die sagen, oh, ich glaube, da solltest du noch warten oder da solltest du die Finger von lassen. Gott hat es sich so gedacht. Im gegenseitigen Respekt, natürlich in der richtigen Haltung, nicht um jemanden abzusägen und zu sagen, nee, komm, was fällt dir denn da ein? Natürlich nicht in der richtigen Haltung. Ich kann euch etliche Geschichten aus meinem Leben erzählen, wo ich genau durch diesen dritten Teilnehmer von einem Weg weggegangen bin, den ich meinte, unbedingt gehen zu müssen. Und ich bin davon liebevoll, sehr liebevoll, manchmal durch Stresssituationen, aber manchmal auch liebevoll abgehalten worden, umgelenkt worden, ganz sanft umgelenkt worden auf etwas anderes. Und ich bin so dankbar dafür. Das ist Gemeinde, ihr Lieben, das ist Gemeinde. Lass dich lieben, heute Morgen ganz neu. Furcht darf verschwinden, Verletzungen dürfen ausheilen, das ist Gottes Plan. Autonomie, dieses Ich bin mir selbst Gesetz, ich achte nicht auf Christus und mein Umfeld, das hat keinen Platz in Gemeinde, das gehört da nicht hin. Lass dich lieben. Paulus schreibt im Römerbrief so unglaublich eindrücklich: Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Denn wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Du, wenn du heute Morgen hier sitzt und weißt, ich glaube an den auferstandenen Christus und ich bin Kind Gottes durch seine Versöhnungstat, dann sage ich dir heute Morgen in all dem, was dein Leben angeht, überwindest du weit durch den, der dich so geliebt hat, dass er sein Leben für dich gab. Denn wir sind gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die meisten von euch haben das schon sehr oft gelesen, sagen ja, tolle Worte. Wenn du heute Nachmittag ein ruhiges Plätzchen dir nimmst, dann lies diesen Abschnitt nochmal und wieder und wieder. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, deinem Herrn. Und diese Liebe, die dich füllt bis unter die Haarwurzeln, die jeden Tag bereit ist, dich zu füllen bis unter die Haarwurzeln, die kann dein dornendurchstoßenes Herz heilen und die macht dich fähig, dich dem anderen zuzuwenden. Und ihr Lieben, danach sehnen wir uns doch, oder? Tue ich das nur? Wir wollen das doch als Gemeinde, oder? Es soll doch ganz leicht und freudig sein und fließen. Ach, ist das immer anstrengend. Wir wollen uns lieben lassen. Es wird nicht mehr anstrengend sein. Und aus dieser Perspektive können wir über Anbetung sprechen. Das ist nämlich Gott den Herrn lieben mit ganzer Kraft, mit dem ganzen Gemüt, mit der ganzen Seele, mit allem, was in mir ist, ihn zu lieben. Da gibt es dann die verschiedensten Facetten von Anbetung. Es geht um den Zusammenhalt, um die Qualität von Gemeinschaft und letzten Endes um Versöhnung. Wir haben diesen Geist der Versöhnung. Es geht um Wachstum, um Leben, um all das, was Gemeinde Jesu hier im Harz bewirken kann und soll. Dafür sind wir hier. Dafür sind wir hier oben, Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld. Und toll im Verbund mit den anderen Gemeinden, die auch Jesus meinen. Und nur darum geht's. Um den Menschen hier diesen Heilsplan Gottes wirklich zu nahe zu bringen, ihn zu öffnen. Lobpreisteam, kommt ihr nach vorne? Ich möchte zum Schluss beten. Ich möchte euch ermutigen. Ich habe mir viel Gedanken gemacht. Wie macht man das symbolisch? Lass dich lieben. Ich kann mich erinnern, als Thorsten Moll hier war, er hat dann am Ende angeboten, das fand ich eine ganz tolle Idee eigentlich, dass jeder, der das braucht, nach vorne zu ihm kommt und sich ganz kräftig in den Arm nehmen lässt. Finde ich eine ganz tolle Idee. Und er hat die Erfahrung gemacht, in ganz vielen Gemeinden kommen die Leute reihenweise nach vorne. Das ist allerdings für uns schwierig hier direkt auf dem Präsentierteller. Möchte ich euch nicht zumuten. Dann habe ich so gedacht, naja, es gibt bei IKEA so ein Herz, so ein Niki-Herz mit so Armen. Ja? Und das hier vorne wollte ich euch auch nicht zumuten. Ich möchte euch trotzdem ermutigen, mach es in einem Symbol, in dem du beschließt, ich will mich lieben lassen. Mach es, indem du stehst und dein Herz auf Gott ausrichtest und schling deine Arme um dich, sozusagen so um dich, wie als würdest du dich in den Arm nehmen, ist übrigens auch ein wichtiger Part, dich selbst in den Arm zu nehmen. Und du weißt, so denkt Gott. Er nimmt dich in den Arm. Er nimmt dich in den Arm. Schling die Arme um dich, das ist, macht man sich nicht peinlich mit. Und alle gucken ja auch nach vorne und keiner guckt dich an, okay? Und wenn du nachher noch ein besonderes Gebetspfund brauchst an dieser Stelle, sind Leute vom Gebets- und Segnungsdienst da. Das muss auch nicht hier vorne geschehen, das darf auch da hinten im Eck geschehen. Bitte lass es zu, dass auch Tränen fließen. Das hat nichts mit Rührseligkeit zu tun. Das hat nicht mit, oh, guck mal, Manometer kann er sich nicht zusammennehmen. Leute, wenn der Geist Gottes da reinkommt, dann ist überhaupt kein Halten mehr. Ich weiß nicht, habt ihr es schon erlebt? Wer hat es denn schon erlebt? Okay, dann wollen wir doch den Geist Gottes mal in die Tiefe lassen, ja? Okay, ich bete und dann singen wir noch ein Lied zusammen. Und ich kann dich ermutigen, steh auf. Lass dich lieben, lass dich lieben. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Liebe, die du für die Menschen hast. Wir danken dir, dass du jeden Einzelnen hier mit Namen rufst. Nicht um ihn zu beschämen, sondern um ihm zu sagen, du, ich kenne dich durch und ich liebe dich bis auf den Grund deiner Existenz, so wie du bist. Und ich habe dich immer schon geliebt und deshalb habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Was auch immer Menschen dir angetan haben auf deinem Weg bis hierher, was auch immer du für Erfahrungen gemacht hast, das war nicht ich. Nimm das neu auf dein Herz. Lass dich umarmen von mir. Lass dich lieben von mir. Nicht mit einem Zweck, sondern einfach um deiner selbst willen, weil ich dich so unfassbar liebe. Und immer wieder für dich ans Kreuz gehen würde. Und ich segne euch jetzt damit, dass ihr all die Erfahrungen beiseite lassen könnt im Augenblick. Alle Verletzungen, an die Gott dann auch rangehen möchte, sondern dass ihr einfach nur diesen direkten Zugang jetzt zum Herrn habt. In Jesu Namen, Herr, Umarme uns in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.